Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und ganz herzlich willkommen bei der neuen Folge von Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch. I have another confession to make. Wir starten mal mit einem Outing hier. Und zwar sprechen wir über den Philipp mit Anfang 20. Schon eine Zeit lang her, nicht zu lang, aber ein bisschen. Jetzt bevor ich darauf eingehe, René, Anfang 20, wo war René Troche?
Gute Frage, Philipp, auch noch nicht so lange her. Ich habe Fußball gespielt, wie du weißt. Eigentlich immer, jeden Tag, früh, Nachmittag. Das war auch mein erklärtes Ziel damals, zu Profifußballer zu werden, zu bleiben und eigentlich mein ganzes Leben das zu machen. Sonst nichts.
Schreib doch.
Das habe ich mit Anfang 20 gemacht, ja.
Anfang 20. Mhm. Ja, ich habe Anfang 20 studiert, mehr oder weniger. Ich habe relativ hohen Fokus gesetzt auf die außeruniversitären Engagements. Mhm. Viel gearbeitet, viel Musik gehört, genauso viel geschlafen wie heute mit der kleinen Nora. Aber ich war echt relativ weit davon entfernt, irgendwie so an Unternehmensgründung zu denken, 24/7 zu arbeiten. Und vor allem war ich, nein, ich wollte sagen, ich war relativ weit weg vom Thema Arbeitskleidung, aber das stimmt gar nicht, da komme ich später nochmal drauf. Aber trotzdem, wir haben einen fantastischen Philipp hier und ich habe die Philipps ja ganz besonders gerne da. Wie kommt man in der Blüte seiner Jugend, Anfang 20, auf solche Gedanken und setzt die sogar noch um? Und wir haben echt den geilen Philipp hier. Wir haben den Philipp Wiedemann da, Gründer, Geschäftsführer von ASX, dem Nummer 1 Online-Store für Workwear-Fashion. Und Workwear-Fashion, würde ich jetzt aus Niederbayern sagen, Arbeitsquant, Online-Shop. Aber super inspirierend. Philipp, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, auch von mir. Danke für die Einladung. Es freut mich, heute bei euch da zu sein.
Ja, voll gut. Und du hast mich jetzt gerade schon gefragt, Philipp, wie machen wir das denn mit zwei Philipps im Raum und einem René Troche? Es wird nicht leicht, aber auf jeden Fall umsetzbar. Oder, René?
Absolut. Und ich liebe Fakten. Fakten und Zahlen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 2008, Philipp, hast du den unternehmerischen Start gehabt, Aufbau einer Struktur für den Online-Verkauf von Arbeitskleidung. Ich glaube, es gibt sexier Sachen, die man vielleicht machen kann, aber heute ist das schon, da werden wir später noch ein bisschen erfahren, viele, viele, viele Marken gehen in den Bereich. Das ist ein krasser Markt. Ich selber kannte den auch noch nicht so richtig bis vor ein paar Wochen, außer aus vielleicht ein paar Werbungen, wenn man sich ein paar Fußballspiele anschaut.
Wobei, René, wer René Troche kennt, kennt ja auch den fantastischen Dresscode von René Troche.
Ja, aber der Signature. Hat vielleicht mit Arbeitskleidung jetzt...
Ja, das wäre schon mal wichtig, ja, jetzt zu klären. Ja. Philipp, also wir werden über, sagen wir, klassische Arbeitskleidung sprechen oder auch so, wie jetzt der René ab und zu ausschaut?
Na, ich hoffe, dass der Trend auch dahin geht.
Ja, das kann ich bezeugen. Da geht wirklich in so eine ähnliche Richtung. Ja, also es ist wirklich, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kann es auch privat tragen. Aber dazu später. 2009 folgte die Unternehmensgründung von Arbeitsschuss Express, heute ASX, zusammen mit deinem Vater. 2020 mit Corona hat sich das Unternehmen extrem und explosionsartig entwickelt. Da vielleicht später auch mal ein bisschen was dazu, was da auch die Gründe vielleicht waren und wie sich das so zusammengesetzt hat. 2023 folgte der Verkauf an die Bunzl Group. Für mich gar kein Begriff gewesen vorab, aber Global Player und Weltmarktführer im technischen Handel. Jetzt hast du gegründet, verkauft und zwischendrin wahrscheinlich auch irgendwas richtig gemacht. Ich freue mich extrem, von dir mehr zu erfahren. Können wir sagen, wir haben einen Vorzeigeunternehmer im Mittelstand heute hier? Wie hat das alles begonnen? Und nimm uns mal mit auf die Reise und was dich so geprägt hat in der Zeit.
Ja, danke, René, für die Einleitung. Na, also als Vorzeigeunternehmer fühle ich mich eher nicht, auch wenn die Zuschreibung sicherlich passend mag. Im Rückblick sieht der eigene Werdegang logischerweise immer etwas anders aus, als er sich so im Leben darstellt. Und im Büro hinsitzen und Entscheidungen treffen, die ein Leben verändern, finden so auch nicht immer statt auf einmal. Aber ja, sicher habe ich durch meinen Vater unglaublich viel unternehmerisches Gespür recht früh mitbekommen. Der hatte einen technischen Großhandel und es gegründet. Es war eine spannende Zeit.
Aber am Ende des Tages bist du Anfang 20, wirst da reingeworfen, musst dich irgendwie behaupten, ich sag mal, am Ende vielleicht auch mit seinem Vater und irgendwie auch so ein bisschen sich emanzipieren daraus. Und da kann man schon sagen, dass du da in den, wie lange ist das, Philipp, wie viele Jahre ist das, 15 Jahre her, 16 Jahre her, ja schon irgendwas richtig gemacht hast in der Zeit, oder?
Ich denke vor allem das Miteinander mit meinem Vater und aber auch von Beginn sehr, in sehr jungen Jahren den Ehrgeiz, den er irgendwo in mir geweckt hat, erfolgreich zu sein, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Das hat Spaß gemacht, da in seine Fußstapfen treten zu dürfen und ihn vielleicht auch beruflich immer einholen zu dürfen.
Mhm. Aber jetzt mal einen Schritt zurück, wie kommt man denn auf das Thema? Workwear, gibt es denn da nicht irgendeinen deutschen Begriff dafür, Philipp? Also, oder wie sagst du dazu? Oder sagst du jetzt auch schon eigentlich ganz automatisch Workwear?
Ich glaube, wie ich sage heute Workwear, aus dem einfachen Grund, weil wir im Deutschen zwei Begriffe dafür haben. Wir haben Arbeitskleidung und Berufsbekleidung.
Ah, okay.
Und beides hat eine andere Bedeutung. Die Arbeitskleidung ist das, was draußen sich so darstellt, so raff, da ist jemand in Wandschutz draußen auf der Baustelle und macht da viel. Und die Berufsbekleidung ist doch alles das, was sich so im Dental-, Medizinbereich, in weißer Kleidung darstellt. Und Workwear kombiniert beides.
Philipp, seitdem ich das kenne, siehst du viel mehr davon. Vorher war das für mich so, da hat man jemanden so einen Blaumann an und so Schuhe, wovon da so eine Stahlkappe drauf ist. Das ist das. Oder früher, kennst du noch die Vertriebsleiter, die das Hemd anhatten mit den Kragen, wo der Firmenname drauf stand auf der
also
Messe.
Also heute halt die Fensterbauer und Bauerinnen.
Genau. Ja, genau. Aber wenn du mit Blick so gehst, da bist du bei jedem Bäcker, bei jedem Metzger auf die Poloshirts. Selbst wir im Unternehmen bestellen ja Poloshirts. Und wenn wir jetzt nur für ein B2Run oder so, das ist ja alles irgendwo in diesem Kosmos mit dabei. Es ist ja ein gigantischer Markt. Wie groß ist der? Was können wir uns da vorstellen? Hast du da so ein paar Zahlen für uns?
Der Markt ist allein in Deutschland 4 Milliarden groß und auf der Welt 100 Milliarden. Das ist ein Riesenmarkt für Kleidung, Workwear, Berufsbekleidung. Aber da gehört ja auch so Dinge wie Multinormen dazu. Ja.
Was ist Multinorm?
Wenn heute jemand bei BP arbeitet, an der Tankstelle, ein Fahrer, der Kraftstoff fährt und auslädt, tankt, der muss heute flammhemmende Kleidung tragen, ja. Mhm. Oder flammhemmend in Kombination mit Warnschutz. Also der Bereich hat unheimlich viel technische Herausforderungen, aber natürlich der Trend und dafür, wo ASX dafür auch steht, modisch, Workwear soll auch Fashion sein.
Und das ist ja neu. Also, weil da komme ich jetzt mal so auf meine Vergangenheit. Ich habe mein Studium finanziert als Real-Mitarbeiter, also Real-Supermarkt. Ich hatte halt da immer einen weißen Kittel am Anfang. Ich habe Obst, Gemüse, Gärprodukte, also im Getränkemarkt gearbeitet. Und dann hat dann irgendwann so eine, ja, heute würde ich sagen, jetzt nicht sehr formschön, aber trotzdem so eine blaue Weste. Das war ja alles Arbeitskleidung, die ich bekommen hatte vom Real. Also besonders ansehnlich war das nicht. Aber ich finde schon, dass da ein krasses Umdenken stattgefunden hat, dass man sich auch in Arbeitskleidung wohlfühlen will. Und ich finde schon, als Dorfkind, Engelbert Strauß. Also so als Beispiel, wo ich ja schon sehe, schon Kinder tragen das und viele Eltern jetzt auch, jetzt bei Nora mit 2 Jahren vielleicht noch nicht, aber die kaufen sich das Zeug, weil die wissen, das hält einfach länger. Ganz viele Themen jetzt. Also ich finde das jetzt durchaus greifbar mit Workwear.
Aber Philipp, noch eine Frage, hat das mit diesem Getränk-Dings ein bisschen abgefärbt zu heute noch?
Ja, sehr. Also ich habe dann immer die Nordal ausgetrunken. Ja. Im Getränk mal, also die Reste. Und das prägt natürlich den späteren Konsum auf jeden Fall.
Aber Philipp, nimm uns mal mit, wie hat sich dieser Markt entwickelt? So, du hast ja 2009 da angefangen. Was ist in der Zeit passiert? Wie kann das sein, dass das heute so, ja, dass das irgendwie auch heute hip ist oder so? Dass das Leute auch gerne privat tragen?
Ich denke, ihr sprecht natürlich ein Thema an. Auf dem deutschen Markt hat dieser Engelbert Strauß, über den du da gesprochen hast, sicherlich den Markt verändert. Mhm. Als ich angefangen habe, war Arbeitskleidung entweder die alte Jeanshose, ja, die Levi's 501, die vielleicht nicht mehr so ganz frisch war. Und die habe ich mir danach irgendwann mal zum Arbeiten angezogen. Mhm. Oder sie war blau. Ja. Arbeitskleidung blau, eintönig, grau. Irgendwie wurde halt gestellt von so einem Unternehmer, von so einem Getränkehandel, der dann ganz was Einfaches einfach zur Verfügung gestellt hat. Und das ist heute anders. Arbeitskleidung, Workwear ist allgegenwärtig und immer mehr in der Zeit, wo wir Mitarbeiter anders motivieren müssen, auch draußen auf der Straße, im Handwerk, wo wir durch Arbeitskleidung Identifikation schaffen können. Personalisierung, was ganz Besonderes.
Also wir würden sagen, in unserer Branche im Personal im weitesten Sinne, also Employer Branding, also Arbeitgebermarke, da geht man halt eher zu dem Unternehmen, wo du auch was bekommst, was wertig ist, was cool ausschaut, als jetzt irgendwie nur den Blaumann.
Definitiv.
Hatte ich noch nie so als Benefit auf dem Schirm. Mhm.
Aber wenn du jetzt auch so im Unternehmen ein bisschen zurückblickst, 2009 habt ihr das gegründet in Günzburg, Schwaben, richtig?
Ja.
Die erste Zeit, wo stand das Unternehmen damals? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da gehabt? Wie habt ihr da zusammengearbeitet? Und wann war so der Moment, als du vielleicht in der ganzen Reise gedacht hast, wow, hier kann schon was Großes entstehen. Irgendwie entsteht hier was, wo ich mich auch mit weiterentwickeln muss.
Der Moment ist, glaube ich, noch gar nie wirklich gekommen.
Okay.
Was Großes, wann ist ein Unternehmen groß? Die Frage, ja, die habe ich mir selber immer wieder mal gestellt, aber ist ein Unternehmen groß bei 1 Million Umsatz, 10 Millionen, 50, 100, 1 Milliarde? Und von daher, ich hatte sehr früh eine Vision, wo ich stehen möchte. Und die war eigentlich viel zu früh schon erreicht. Ja, das waren 5, 6, 7 Millionen Umsatz, ein paar Mitarbeiter. Aber die Größe an Unternehmen, was Mitarbeiter anbelangt, das war für mich nie im Vordergrund. Aber mehr das Schaffen von etwas Neuem in der Branche gesehen zu werden und jetzt weniger in Zahlen, auch wenn ich eigentlich ein sehr zahlengetriebener Mensch bin, aber ist 0,5%, 1%, 5% Marktanteil, was ist entscheidend, um gesehen zu werden? Vielleicht einfach anders, lauter zu sein.
Aber man hat ja dann auch so dieses Gefühl, okay, jetzt kommen noch mal Mitarbeitende dazu, jetzt habe ich Verantwortung, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es auch um Menschen, um irgendwie Leben und um Existenzen, dann wird es ja schon irgendwann auch groß und so. Und dann merkt man die Verantwortung. Wie viel war die am Anfang, wenn man auf 2009 guckt?
Ich habe 2009 angefangen, haben wir das Unternehmen gegründet, beziehungsweise 2008 habe ich Arbeitsschutzex, wie du eingehend gesagt hast, habe ich die Seite arbeitsschutzexpress.de damals noch ins Leben gerufen, im Kämmerchen, wenn man so will, hab selber die ersten Zeilen gecodet, programmiert, hat den damals einen sehr guten Freund, der mir ein bisschen geholfen hat. Dann ging es weiter, mal gestartet mit einem Auszubildenden. Ja, wir waren zu dritt, mein Vater, ich, ein Azubi, so sind die ersten anderthalb Jahre vergangen.
Und sorry, Philipp, nochmal, wie kommst du auf die Idee mit Workwear damals?
Ja, Workwear war naheliegend. Mein Vater war im technischen Großhandel angesiedelt. Der hat so Dinge verkauft wie Keilriemen, Kugellager, aber eben auch halt Arbeitshandschuhe. Das war so der erste Bereich, wo Arbeitsschutz, Arbeitskleidung entstanden ist. Ja, überwiegend Handschuhe aus Leder. Und das habe ich als kleines Kind schon mitbekommen. So bin ich in die Schiene gerutscht, mehr dahingehend, dass ich selber wollte immer was mit Online machen. E-Commerce, Fashion-E-Commerce war so meine Leidenschaft. Das fand ich während dem Studium schon ganz spannend, in dem Bereich mich anzusiedeln. Aber nachdem ich relativ schnell festgestellt habe, irgendwie, also eine Supply Chain für Mode, da bin ich nicht so fit, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie schaffe ich die in von Ost, aus Italien, was auch immer. Und im Portfolio von meinem Paar im Unternehmen, ja, waren eben Lieferanten, die haben Arbeitshandschuhe verkauft. Und da hat man schon so gesehen, das sind so die ersten Trends mit Kleidung dabei, das vielleicht ein bisschen modischer aussieht als einfach nur was Blaues, die blaue Arbeitshose oder Sicherheitsschuhe, die zwar noch überwiegend alle schwarz waren, aber ein bisschen Farbkleckser waren dabei. Und das war der Beginn von arbeitsschutzexpress.de. Heute im Sinne der Internationalisierung als ICU, damit man sich es ein bisschen leichter merken kann.
Wir haben jetzt Supply Chain, E-Commerce. Philipp, kannst du uns kurz mitnehmen, was ist E-Commerce? Vielleicht auch, was ist Supply Chain?
Ich meine, die Lieferantenkette ist, glaube ich, fangen wir lieber einfacher an. Wo beschaffe ich Produkte? Kann ich mir das Supply Chain, glaube ich, ganz gut beschreiben? E-Commerce, ja, dieses große Ding, ja, wo ich da reingehe,
Okay.
Und dann
Online-Handel.
Online-Handel. Ja. ja, Zalando, früher Begriff, ja, fast gleichzeitig mit mir gegründet, war schnell sehr erfolgreich. Das sind natürlich Vorbilder.
Und du bist jetzt mal ganz hart rausgesprochen, du bist jetzt schon raus, du hast es verkauft oder bist du immer noch auch operativ dabei?
Ich bin operativ als Managing Director nach wie vor im Unternehmen. Ich habe auch noch eine Minderheitsbeteiligung an Arbeitsschutz Express. Das ist mir sehr wichtig.
Mhm. Auch ja, zum Zeitpunkt des Verkaufs. Obwohl das so wichtig ist, wie kam es dazu, das zu verkaufen? Weil man merkt ja aus jeder Pore die Leidenschaft für das Thema. Wie kam es so weit?
Ich glaube, verkaufen ist vielleicht sogar das falsche Wort dafür. Mhm. Ich denke eher, ich habe einen starken Partner heute gemeinsam mit Unternehmen. Und wenn man natürlich zum Weltmarktführer geht oder der zu einem kommt, wir sind an der London-Börse gelistet, dann war es klar zu dem Zeitpunkt, ich muss die Mehrheit am Unternehmen veräußern. Bin heute Minderheitsbeteiligter, stolze Minderheitsbeteiligter an einem tollen Unternehmen. Und wir können gemeinsam das Unternehmen für die Zukunft finanziell zum einen stark aufstellen, aber auch Möglichkeiten in einem solchen Unternehmen ergeben sich ganz andere. Und das ist toll, die Zukunft so gemeinsam mit Bunzel zu begleiten.
Ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen erleben dürfen und da kommt so ein bisschen meine Frage. Das ist ja ein Prozess, ne? Man fängt dann 2008, 2009 an, dann entwickelt man sich, man wird größer, es sind Strukturen muss man schaffen, man muss Mitarbeitende einstellen, man muss Karrierewege vorzeigen und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, kommt man irgendwann, korrigiere mich so in diesem Moment, wie geht es jetzt weiter? Mache ich das selber weiter? Verkaufe ich oder suche ich mir einen Partner? Wann kam so der Moment und was sprach eigentlich dafür, sich einen Partner zu nehmen und nicht zu sagen, ach, eigentlich geht es uns ja hier in Günzburg auch ganz gut und wir machen das eigentlich so ein bisschen weiter.
Viele Jahre war das auch genau mein Gedanke. Uns geht's gut, wir sind strukturell, finanziell eigenständig gut aufgebaut. Wir waren immer finanziell unabhängig im Unternehmen. Ich glaube, das war nie der Anspruch, jemanden zu suchen, der das Unternehmen kaufen kann oder sich daran beteiligen möchte. Und ich habe über viele Jahre diese Briefe, die da manchmal wöchentlich, monatlich reinflattern, oft ungeöffnet einfach in den Papierkorb geworfen. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich von Panzel das erste initiale Schreiben bekommen habe. Mensch, wir sind interessiert. Du kennst in der Branche den Weltmarktführer und fühlst dich ein Stück weit auch geehrt, dass so jemand mit dir Kontakt aufnimmt.
Und wie ist das jetzt? Ich stelle mir das immer so vor, am Anfang, oder wenn man so ein Unternehmen hat, dann ist man, es gehört einem. Es hat dir gehört, so man kann da irgendwie alles so ein bisschen entscheiden und irgendwie, dann geht man mit jemandem zusammen, dann gehört einem das ja nicht mehr so richtig, sondern man hat nur noch einen Teil. Ist man dann, ist es immer noch vom Herz her deins oder hast du schon, ich sag mal, so ein bisschen auch den Abstand gewinnen können, dass es zwar, dass du noch eine Leidenschaft hast, aber du weißt, es ist eigentlich jetzt nicht mehr meins? Kannst du die Frage verstehen, die ich?
Ich kann sie sehr gut verstehen und ich bekomme die Frage in der Tat sehr oft gestellt. Wie gehst du heute mit der Situation um? Ich kann sie relativ einfach beantworten. Es hat sich für mich an sich nicht großartig was verändert. Ich gehe mit der gleichen Leidenschaft heute noch jeden Tag an meine Arbeit ran. Ich arbeite im gleichen Umfang weiter, in dem gleichen Engagement. Und irgendwie fühlt sich es auch immer noch wie meins, um dieses Wort wieder aufgreifen zu können, an. Es macht Spaß, eine Zukunft zu gestalten. Und ich muss an der Stelle auch sagen, ich habe einen unheimlichen Freiraum von dem Hauptgesellschafter vom Konzern, operative Dinge selbst zu gestalten, selbst zu entscheiden. Wir diskutieren viel über die finanzielle Ausrichtung, über Performance natürlich mit dem Investor, aber die strategische Ausrichtung in so einem dezentralen Konzern ist unfassbar toll, dass sie eigentlich bei mir liegt und ich darf die Ideen, die wir so einfallen, den Unternehmergeist so weiterführen.
Und das hast du ja an einen Strategen verkauft, ne? Also an einen Marktbegleiter oder einen größeren Marktbegleiter. War für dich auch mal eine Option in der Zeit, sicherlich irgendwie Private Equity sind auch sehr spannend, wahrscheinlich haben auch mal geklopft oder mal einen Brief geschrieben, War das für dich immer klar, dass du eher dann mit einem Partner zusammengehen willst? Oder war auch eine Überlegung, an so einen Finanzinvestor zu verkaufen, wo es sicherlich danach anders sein könnte?
Ja, wir haben in dem Verkaufsprozess auch den ein oder anderen Private Equity angesprochen, aber war relativ schnell für mich klar, dass ich das nicht möchte, sondern die strategische Ausrichtung war mir immer wichtiger und die Angebote habe ich auch abgelehnt.
Und jetzt will ich natürlich auch die psychologische Komponente mal ein bisschen reinbringen. Dein Papa ist ja irgendwann raus aus dem Unternehmen. Wann war das und wie war das für dich und euch?
Mein Papa ist ein paar Monate vor 2020, also in 2019, hat er das Unternehmen verlassen, als wir den letzten großen Investitionsschritt gegangen sind. Wir haben nochmal die Logistik neu gebaut, wir haben am Standort das alte Firmengebäude komplett umgebaut, haben mehr Arbeitsplätze geschaffen. Perfekt kurz vor Corona, war in der Zeit noch alles in der Bauphase, also hat Corona uns nicht unbedingt ruhiger arbeiten lassen, ja, weil war zeitgleich ein großes Bauprojekt und dann eben diese Veränderung in Corona. Aber er wollte ganz bewusst diesen weiteren Schritt, und das hat er sehr früh schon gesagt, na, ich gebe bis zu einem gewissen Schritt an unternehmerischer Größe mit und irgendwann gebe ich das Ruder dann auch gerne ab, vollständig ab. In der Zeit vorher hat er mich maßgeblich in allen finanziellen Entscheidungen quasi mein Finanzdirektor im Hintergrund unterstützt und hat mir den Rücken freigehalten für operatives Arbeiten. So ähnlich wie es heute mit Banzel ist. Ich habe den Finanzdirektor, wenn man so möchte, im Rücken und habe den nötigen Fokus frei für operative Ideen.
Aber jetzt die Beziehung zu Banzel, ist die ähnlich wie zu dem Vater? Ohne jetzt zu tief zu gehen, aber wie habt ihr damals zusammengearbeitet als Vater und Sohn?
Wir haben jederzeit sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Es war ein toller Austausch. Und dann sicherlich in den 3 Jahren, die ich das Unternehmen ja komplett alleine geführt habe, auch ein Schritt, ein Stück weit wieder jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen kann, da mir das schon gefehlt hat. Ja, das habe ich gemerkt. Aber ich habe natürlich heute noch Kontakte, interessiert sich heute eigentlich täglich für das Unternehmen, wie es denn weitergeht, was so die Sorgen, die Herausforderungen in der aktuellen Zeit gerade sind.
So ein bisschen zu deinem Unternehmen zu kommen und auch so der Kultur. Es ist ja, wenn man so ein eigentümergeführtes Unternehmen hat, glaube ich, ist es eine besondere Kultur. Man ist oft greifbar, man ist nahbar, man ist da. Ich glaube, man ist auch berechenbar. Und dann kommen ja so, man kann sicherlich von Ängsten sprechen oder Mitarbeiter haben dann, was passiert jetzt, wenn der dann verkauft hat? So.
Ist der Philipp dann weg?
Ist der dann weg? Hoffentlich ist er dann weg.
Aber, ich hoffe doch nicht.
Aber so die Frage, wie habt ihr es kommuniziert? Wie habt ihr die Mitarbeitenden mitgenommen auf die Reise und wie ist es jetzt danach auch für die für deine Teams?
Also ich muss ehrlich sein, ich habe währenddessen sehr wenige mitgenommen mit auf die Reise, haben ja auch die meisten Berater geraten, es nicht zu tun, weil eben genau das entsteht. Ängste, Sorgen, was passiert mit dem Unternehmen, warum macht er das, was sind und man ja manchmal davon ausgeht, auch wenn man noch so ehrlich zu seinen Mitmenschen ist, das wird oft nicht als vielleicht die hundertprozentige Wahrheit angesehen. Also habe ich den Prozess fast überwiegend alleine mit nur wirklich 2 weiteren sehr engen Vertrauten begleitet und auch durchgemacht. Und heute ist es so, dass ich, glaube ich, sehr gut meine Kollegen, Mitarbeiter, auch Lieferanten und Kunden abholen konnte. Sie sehen, der Philipp, der einzige Gründer, ist nach wie vor da. Es ist fürs Unternehmen als Geschäftsführer in der Rolle, die er denn vorher gemacht hat, auch vorhanden.
Jetzt, Philipp, apropos jetzt so alle Stakeholder mitzunehmen, du hast ja auch gesagt, du hast Familie, gerade in so einer brutal stressigen Aufbauzeit, Expansionszeit, Corona wart ihr einer der großen Gewinner, und jetzt ja weiterhin auf Erfolgskurs. Gib doch mal so von Philipp zu Philipp und den hunderten Zuhörenden da draußen mal mit. Wie schaffst du diese Balance? Gibt es so eine Balance? Ist es eher eine Integration, dieses Private, jetzt auch gerade, wo der Papa draußen ist, aber mit der Familie, wie schaffst du das, trotzdem so viel Zeit und Herzblut immer noch der Firma zu geben und trotzdem auch für die Familie da zu sein?
Ja, ich glaube, da gebe ich dir eine andere Antwort wie die von meiner Lebensgefährtin Heike. Mhm. Sie würde wahrscheinlich jetzt heute sagen, der hat überhaupt keine Balance und ist nicht zu Hause und sein Fokus liegt die ganze Zeit in der Arbeit. Ich finde, ich habe für mich immer und die ganze Zeit eine sehr gute Balance gefunden. Wenn dir deine Aufgabe, deine Mission, deine Vision Spaß macht und du mit Leidenschaft an gewisse Dinge rangehst, dann fühlt sich doch Arbeit nicht immer an wie Arbeit. Und ja, auf jeden Fall muss man das ein oder andere Mal vielleicht familiär Dinge zurückstecken und man hat in dem Moment die Firma stärker im Fokus. Mhm. Ich finde, mir ist es immer gut gelungen, da den passenden Balance zu finden.
Also wir haben jetzt einen Überraschungsgast, die Heike hier. Die kommt jetzt bitte mal rein und schauen wir mal, was sie sagt. Nein, vielen Dank. Aber jetzt mal ganz konkret, mal metaphorisch gesprochen, was ist so eine Tankstelle für dich, wo du Energie auftankst als Führungskraft heute?
Definitiv heute zu Hause mit meiner 3,5-jährigen Tochter, eine Zeit, die mich total schnell runterbringt, und Golf spielen. Eine Leidenschaft, die ich schon seit Kindesaltern habe. Wenn ich eine halbe Stunde wegfahre auf den Golfplatz, im Auto vielleicht noch die letzten schnellen Telefonate erledige, dann kann ich wirklich einfach ein paar Stunden für mich abschalten. Und das hilft mir extrem gut.
Da habe ich trotzdem noch eine Frage. Ich meine, Philipp, das ist alles auch ich meine, ich glaube dir, das Leidenschaft und dass das eine Passion ist, aber am Ende hast du das ja auch nicht fürs Ehrenamt gemacht. Und ich glaube, auch der Verkauf wird ja auch, ich sag mal, da geht es ja auch immer um Gelder, um was ist für ein Unternehmen wert. War dann das, wo du sagst, jetzt habe ich da den größten Teil meines Unternehmens verkauft, auch sowas ein Erfolg und auch was, wo man sagt, heute, was sagt man, man bringt was hinter die Brandmauer oder so. Ist das für dich danach auch so ein Gefühl gewesen, die Reise hat sich gelohnt und jetzt hat der finanzielle Aspekt ist auch extrem wichtig oder täuscht das?
Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist zu jeder Zeit notwendig, wenn du gewisse Dinge angehst. Aber es kam irgendwann der Punkt über die Jahre hinweg und wir waren finanziell immer erfolgreich. Wir haben kein Geschäftsjahr mit negativem Ergebnis abgeschlossen, sind immer cash-positiv gewachsen. Das war eine sehr frühe Prämisse von mir, das Unternehmen immer nur so schnell in den Wachstum zu schieben, wie wir auch mit Gewinnen, wenn man so will, hinterherkommen.
Ein schwäbischer Ansatz.
Ein sehr schwäbischer Ansatz, dem bin ich meinem Vater auch dankbar, den er mir sehr früh sehr klar gemacht hat und der hat sich verinnerlicht zu 100%. Und ja, natürlich bringt man was hinter die Brandmauer, ein Begriff, der in der Zeit sehr oft gefallen ist. Ja, wie hoch muss denn der Betrag sein? Nein, am Ende war das schön, dass wir das Unternehmen so erfolgreich in die Zukunft geführt haben, aber solche Beträge nicht entscheidend sind, ob ich verkaufe oder nicht.
Jetzt apropos Ratschlag, sprechen wir eher so über Rat-Streicheleinheiten. Mal eine hypothetische Frage. Du würdest jetzt nochmal mit dem Philipp von 2008, 2009 sprechen. Gibt es da irgendeine Führungs-Leadership-Einsicht, Erkenntnis, irgendwas, wo du sagen wirst, hey, ich würde heute diesem Philipp von 2008, 2009 extrem gern genau das mitgeben? Da wird sich der Philipp von damals echt viel Zeit, vielleicht Geld, aber halt auch vor allem irgendwie Energie sparen.
Ja, da habe ich in der Tat was. Und zwar ein System, was wir momentan einführen bei ASX, die OKRs. Mhm. Ein Thema, was von Philipp Göpfert, unserem aktuellen COO, ins Unternehmen transportiert worden ist und gerade in der Umsetzung beginnt. Wir sind jetzt in der zweiten, respektive dritten Phase, Quartalsphase. Und ein Thema, was mich sofort begeistert hat, das Unternehmen strukturierter zu führen, das hätte ich deutlich früher angepackt.
Spannend. Danke fürs Teilen.
Nehme ich nochmal mit in diesen Workwear-Kosmos. Jetzt, wenn man so ein bisschen ein bisschen durch den Fernsehen zappt und auch oftmals bei Sportveranstaltungen, ist das sehr präsent gerade. Es gibt, glaube ich, 3, 4 große Player, die machen da auch richtig Werbung in allen möglichen Sportarten. Jetzt hast du den Marktanteil von X, erfahren wir gleich noch, oder ihr. Wenn man so eine Tabelle aufmacht, wo willst du da irgendwo hin? Willst du da Top 3 sein? Willst du vom Brand her da die Nummer 1 sein? Ist das überhaupt ein Ziel? Wo sind so Wettbewerber, die du sagst, oh, das machen die schon echt gut? Da würde ich gerne irgendwie, an die würde ich irgendwie so ran, mich ranschleichen. Nimm uns da mal so ein bisschen mit in Zahlen und Wettbewerb vielleicht. Mich würde es interessieren.
Ja klar, den du ansprichst, den Vogel, den haben wir natürlich immer im Auge. Engelbert Strauß hat Dinge extrem richtig gemacht über die letzten Jahre und sind gerade in der Sportwelt unheimlich präsent.
Aber die stellen ja auch selber her, oder?
Die haben eine direkt D2C-Strategie, haben eine Eigenmarke, mit der sie am Markt sehr präsent sind. Wir sind die Nummer 2 nach Engelbert Strauß auf dem deutschen Markt und die eigentlich sehr klar und trotzdem sind wir irgendwie nur ein Zwanzigstel vom Marktanteil von Engelbert Strauß, der sicherlich in dem Bereich Handwerk unfassbar dominiert mit 50%, 60%, 70% Marktanteil, wo wir bei 2% Marktanteil stehen. Und wir sind digital so zwischen 10% und 15% Marktanteil in Deutschland.
Kennst du sogar, ne?
Sogar ich, aber wie gesagt, gerade als Dorfkind und eben als Eltern von jüngeren Kindern super präsent. Und ja, allein also jetzt wirklich, was ich halt sagen kann, ja, da würde ich dich dann gerne nochmal eine Sache auch fragen. Super, super präsent. Ja. Und ich weiß gar nicht, seit wie lange. Also irgendwie gefühlt jetzt noch nicht seit einem Jahrzehnt, sondern erst eigentlich seit ein paar Jahren. Und ich habe jetzt aber verstanden, ihr bei ASX, ihr stellt nicht selber her. Oder gibt es da schon so eine Art Eigenmarke?
Wir haben eine Eigenmarke mit PKA. Die hat für uns einen sehr kleinen Anteil noch. Wir sind in dem System am Markt, dass wir Multibrands verkaufen. Wir wollen eine Plattform für Workwear sein. Wir haben die Helly Hansen, die New Balance, die Pumas dieser Welt, die in dem Bereich Safety eben auch produzieren.
Auch rein
das
wollen,
vertreiben
ne?
wir. Und auch immer stärker rein ja. wollen. Ja, man merkt, dass vor allem viele Fashion- oder Sportbrands sehr stark in dem Bereich ein Fuß fassen wollen. Und wenn man heute einen Helly Hansen ansieht, viele sehen Helly Hansen als Mode- oder Sportmarke, die kommen eigentlich aus Workwear. Mhm. Carhartt, bekanntestes Beispiel.
Dickies. Ja. Und jetzt, ich diese eine Frage gleich, jetzt trotzdem nochmal, weil ich finde die so schön von dir, René. Wo entwickelt sich denn jetzt diese Branche hin? Du hast schon gesagt, vermeintlich traditionelle Sports-Brands gehen da rein. Diese Milliardenpotenziale, die du vorher genannt hast, sind, glaube ich, schon mal ein ganz solider Grund dafür. Aber wo sind wir denn in der Branche in 2, 3 Jahren? Was ist denn da heute anders als heute?
Ich denke, es wird sich eines vor allem in nächsten Jahren nochmal stark verändern, dass wir neben dem Bereich, dass wir sehr, sehr fashion aus sind, dass die Kleidung immer funktionaler, moderner wird, wird sie auch immer personalisierter, individueller, ein Bereich, den wir über Jahre ja sehr stark fokussieren, auch bei ASX. Wir haben eine eigene Abteilung, auch die größte Abteilung in Personal heute im Unternehmen, die macht Branding. Ich habe mein Firmenlogo, das ich dann nochmal aufgestickt, aufgedruckt haben möchte, eigene Patches, die auf die Textilien draufkommen. Ja, und die Brands hören es nicht so gerne. Manchmal nimmt man auch was runter und macht was Individuelles drauf, dass ein Firmenname nochmal draufkommt. Also solche Dinge passieren am Markt. Das ist wird immer wichtiger, dass wir vor allem da gut aufgestellt sind. Der Markt wird individueller.
Und da bist du, René, ja seit dem Jahr, gut einem Jahrzehnt gut aufgestellt mit maßgeschneiderten Lösungs-Outfits.
Weiß nicht, warum du da lachst. Ja, ja. Ja. Ja, also ich habe ja immer wieder gesagt, wenn du nicht viel Inhalt hast, dann musst du wenigstens ordentlich aussehen.
Guter Slogan. Das, ja, ist, das erklärt zu viel. Ja. Danke.
Ja. Philipp, wir sind so in den letzten Zügen.
Ja, eine Frage habe ich noch.
Oh, unbedingt.
Ja,
darf ich? Ich auch.
Ja, dann mach du doch.
Nee, mach du zuerst.
Okay, danke. Mich würde es wirklich interessieren, im europäischen Vergleich, wo steht denn Deutschland da? Also, jetzt modisch, gibt es, glaube ich, Länder, die eher für Mode bekannt sind als Deutschland. Bayern vielleicht, ganz vorne dabei. Aber wie ist es denn auch so im Bereich Workwear? Also ist es in Deutschland im Vergleich deutlich prominenter als zum Beispiel, was ich, in Italien? Tragen die italienischen Handwerker und Handwerkerinnen eher was anderes als die Deutschen? Ja. Also nehmen wir uns doch da mal mit, das finde ich super spannend.
Ja, definitiv. Natürlich tragen die verschiedenen Länder auch verschiedene Mode-Outfits und sind dann natürlich anders aufgestellt. Vor allem aber auf Regulatorien hinzugehen. Okay. Ja, Brandschutz in den UK sieht ein bisschen anders aus, wie vielleicht in Südeuropa oder in Deutschland, wird euch vielleicht schon mal aufgefallen sein. Da ist Unterschiede da. Und natürlich sind auch Unterschiede in den Wetterbedingungen. Wir haben natürlich in Südeuropa nicht ganz so viele Nebel- und Regentage, wie es vielleicht in Deutschland oder in Skandinavien. Mhm. Von daher sind da Unterschiede da. Wobei wir in der Mode sicherlich da dem europäischen Ausland nichts nachstehen. Mhm. Wir wollen mit ASXEU da eher Mode in die anderen Länder übertragen und weiterbringen.
Okay.
Ich kann dich natürlich nicht ganz weglassen, um nicht auch so ein bisschen in die politische Schiene mal kurz reinzukommen. Du bist ja selber Gründer, du hast selber gegründet, du hast ein Unternehmen nach vorne gebracht. Ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Deutschland auch so ein bisschen diese Gründermentalität nicht forcieren, dass wir da viele, viele Barrieren aufbauen, dass wir da irgendwie uns so ein bisschen zurückentwickeln, auch in unseren ganzen Formularen und, wie sagt man dazu, Bürokratie. Hast du vielleicht so von Gründer zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen einen Appell, das trotzdem zu machen, weil es sich irgendwann einfach lohnt oder weil es irgendwie auch was ist, was wir brauchen auch als Land? Genau solche Leute, die sagen, ich mach was und weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber mit Leidenschaft, mit Fleiß, mit viel Liebe ist es machbar.
Ja, definitiv. Ich denke, es ist in vielen Herausforderungen möglich, heute zu gründen und was zu starten. Da gehört vor allem der Mut und der Fleiß dazu und politische Rahmenbedingungen und Unsicherheit ist sicherlich nicht die allerbeste Voraussetzung, die wir aktuell in Deutschland haben. Aber meines Erachtens fehlt vielen jungen Leuten heute der eigene Unternehmergeist, was anzupacken, auch den Mut zu haben, scheitern zu können. Den hatten wir von Anfang an. Niemand hat mir die Garantie gegeben, dass das, was ich anpacke, funktioniert. Ich hatte nach dem Studium ein unfassbares, tolles Angebot, als Angestellter in der Beratung tätig zu sein und habe es abgelehnt für ein wirklich mickriges Geschäftsführergehalt als Selbstständiger über viele Jahre. Ich hätte auch eine andere Wahl treffen können.
Vielen Dank.
Das war jetzt eine sehr diplomatische, aber ich finde auch eine ganz positive Antwort zu sagen, jetzt lass uns nicht drüber beschweren, wie die Rahmenbedingungen sind, sondern mach mal einfach letztendlich.
Und ja, definitiv.
Arbeiten halt da so junge Menschen auch den Mut zu geben, sowas zu wagen. Voll schön.
Um was zu erreichen zu können, muss ich es selber anpacken. Ich glaube, in vielen Bereichen sind heute trotzdem die Rahmenbedingungen vielleicht einfacher, als sie zu einer Zeit waren, wo ich angefangen habe. Es gibt super tolle Möglichkeiten, heute Arbeitsplätze zu teilen. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, von zu Hause aus zu starten. In einer Zeit, wo ich angefangen habe, hast du erstmal ein Office gebraucht. Du hast dich selber um das Internet kümmern müssen, dass du Wi-Fi hast, dass du vernünftiges LAN-Netzwerk aufbaust, also so technische Voraussetzungen.
Guter Punkt.
Ja, das ist doch heute
was auch leichter geworden.
Oder? Das ist doch viel leichter geworden, mhm. Ja.
Philipp, vielleicht haben wir für Philipp eine Hausaufgabe. Wir brauchen ja auch Workwear für uns. Also unser Podcast, weißt du?
So eine Podcast-Uniform?
Ja, vielleicht hat der Philipp eine Idee danach, dass wir irgendwie mit unserem Logo irgendwie was Cooles dann mal bei den ein, zwei Folgen demnächst anziehen und irgendwie so ein so irgendwas was Cooles haben. Als
dann müssten wir es aber halt auch aufnehmen, dass die ja, Menschen
wir,
es auch sehen.
Und wir posten das ja danach immer ganz gut.
Ah. Da ist halt jederzeit bei uns eingeladen.
Ja.
In Leipheim im Workwear Store.
Schau mal an.
Ja, das wird doch mal ein schöner
Ausflug. Warst du schon bei EMS-Training, jetzt kannst du auch noch nach Leipheim. Kriegst
großartig.
Auch noch, ja.
Ja.
Ich bin fertig.
Ich noch nicht. Wir haben eine Abschlussfrage, eine ganz traditionelle. Nicht nur, weil du Philipp bist. Auf was freust du dich als nächstes, lieber Philipp? Es kann wirklich was vermeintlich Kleines sein. Schön wäre was Konkretes. Auf was freust du dich als nächstes?
Ja, auf die Gans, die wir jetzt zusammen essen.
Wow. Vielen Dank.
Gut, das war konkret.
Philipp, ich sage vielen Dank. Ich finde es immer wieder faszinierend. Und da kommen wir so zum Anfang, mit 20 das zu machen. Hm. Ich hatte andere Flausen im Kopf, als irgendein Unternehmen zu gründen. Und ich muss immer wieder sagen, ich ziehe jegliche Hüte, die es irgendwie gibt, vor allen Gründern, die das durchziehen und die auch irgendwie den Mut haben und so eine Geschichte schreiben. Wenn ich mal 20 wäre, würde ich es vielleicht auch mal probieren. Aber damals 0, gar nicht irgendwo auf dem Schirm. Philipp.
Ja, aber auch da wieder so schön dieses Zusammenspiel aus deinem Umfeld und deiner Persönlichkeit, zu sagen, hey, du kommst aus diesem Kontext, ohne den wäre es wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und dass es einfach auch gut funktionieren kann, sowas mit einem ganz engen Verwandten zu machen. Das finde ich weiterhin super schön. Und trotzdem auch nach dem Verkauf noch diese Verpflichtung zu empfinden und zu leben, du bist immer noch dabei. Und hast große Pläne. Und für eben diese wünsche ich dir echt alles Gute. Und ich finde es jetzt nochmal mehr, finde ich Workwear richtig sexy. Und vielleicht, lieber René, folgen wir wirklich der Einladung und machen so einen kleinen Fieldtrip, so einen Wandertag. Und schau mal, was uns da so empfohlen wird.
Also meinst du Herz und Fuß on Tour?
Herz und Fuß on Tour nach Leipheim.
Ja.
Ja, mit sichtbaren Ergebnissen, einem coolen Outfit. Ich habe dich noch nie in der Latzhose gesehen und ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen eben auch nicht. Schau doch mal, was da rauskommt.
Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch, Philipp und Philipp. Es war mir ein Fest und natürlich wieder an alle, die uns zugehört haben. Ihr findet alles über Philipp Wiedemann in unseren Shownotes. Wir verlinken gerne alles. Ihr könnt euch mit ihm überall vernetzen. Philipp freut sich mit Sicherheit, auch den ein oder anderen neuen Kunden noch zu gewinnen. Danke fürs Zuhören und denkt an die 5 Sterne, denkt an die Likes und abonniert uns auf allen bekannten Streaming-Kanälen. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Philipp.
Danke.
Danke, Philipp. Danke, René. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch. Soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.